Ja, wie Daniel schon sagte, wir, denke ich, freuen uns alle, dass wir wieder Gottesdienst feiern dürfen, auch wenn mit manchen Einschränkungen. Es ist dennoch gut, dass wir heute so hier zusammen sein dürfen und schön, dass auch die anderen, die vielleicht heute nicht dabei sein können, per Livestream uns verfolgen können und so auch Gemeinschaft haben können. Ja, ich möchte heute mit uns über die Berufung Jesajas reden. Ich habe diese Predigt in den letzten Wochen jetzt schon mehrmals gehalten und dadurch, dass wir heute viel Livestream machen, hat vielleicht der ein oder andere sie schon mal gesehen oder gehört, diese Predigt. Aber ich habe sie, wie gesagt, in den letzten Wochen ganz neu erarbeitet und mir persönlich ist diese Berufung Jesajas wichtig geworden. Ich muss schon sagen, schon seit vielen Jahren hat mich dieser Text beschäftigt. Das ist 30 Jahre her, mindestens 30, vielleicht sogar mehr. Da habe ich mal eine Predigt darüber gehört und das hat mich damals, diese Predigt ist mir unvergesslich geblieben. Es hat mich berührt, es hat mich herausgefordert. So war schon lange dieser Wunsch da bei mir, mal zu dem Text aus Jesaja Kapitel 6, 1 bis 8, eine Predigt auszuarbeiten. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen getan. Wie gesagt, jetzt sie auch schon ein paar Mal gehalten. Und ich dachte, ich will sie auch unbedingt heute hier zu Hause auch nochmal halten. Und eine Predigt entwickelt sich immer weiter. Die ist nie ganz hundertprozentig so, wie ihr sie vielleicht schon mal im Livestream jetzt auch gesehen habt. Ja. Genau, hier geht es, das Thema meiner Predigt habe ich so überschrieben, wen soll ich senden? Das ist ja die zentrale Frage, die Gott da stellt, dem Jesaja. Wen soll ich senden? Und der Text, glaube ich, gibt uns eine Antwort. Gott fragt diese Frage und die Antwort ist, auf die Herzenshaltung kommt es an. Gott sucht nach Menschen mit der richtigen Herzenshaltung. Und Gott beruft Menschen, um seine Boten zu sein, seine Diener zu sein. Und es geht letztendlich um Mission. Es geht darum, dass wir diese gute Nachricht, diese gute Botschaft weitergeben. Wir haben ja das Wort Gottes. Gott hat sich uns in seinem Wort offenbart, die Bibel. Ja? Und wenn wir in diesem Buch nach einer zentralen Aussage suchen oder nach einem Schlüsselvers, dann würden die meisten von uns wahrscheinlich sagen, Johannes 3, Vers 16 ist der Schlüsselvers. Viele sagen das. Man nennt diesen Vers auch der goldene Vers der Bibel. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Menschen gerettet werden. Das ist das, was wir in der Bibel lesen und was sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Das ist eine Rettungsaktion Gottes. Es gibt die Heilsgeschichte Gottes, die fängt schon im Alten Testament an und geht bis heute weiter. Ja? Jesus, der Sohn Gottes, Gott wird Mensch. Nur Gott konnte das machen, dieses Erlösungswerk vollbringen. Kein Mensch war in der Lage dazu, sich selbst oder andere zu retten. Nur der Sohn Gottes konnte es tun und er hat es getan. Gott sei Dank, dass Jesus bereit war, Mensch zu werden und auf diese Welt zu kommen, um uns zu retten. Ich kenne die Gründe nicht, warum diese wichtigste Botschaft der Welt Gott uns Menschen anvertraut hat. Ich denke manchmal darüber nach, warum hat Gott das nicht den Engeln gegeben? Die Engel wären viel sicherere Boten. Sie wären mit Sicherheit viel gehorsamer. Und sie hätten das viel besser getan. Aber er hat es in der Regel, manchmal schickt er auch Engel, ja. Aber in der Regel nicht. Er hat dir und mir, uns alle, und zwar nicht nur irgendeine Elite-Truppe, sondern wir alle sind seine Zeugen. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes sollen wir seine Zeugen sein. Zurzeit leben auf unserer Erdkugel ungefähr 7,7 Milliarden Menschen. Man sagt, die Statistiken sagen, dass 40% noch nicht das Evangelium gehört haben. Das, was für uns so wertvoll ist, so wichtig ist, ja, dass unser ganzes Leben uns die Ewigkeit verändert hat, eine Hoffnung aufs ewige Leben geschenkt hat. 40% dieser Menschen haben noch nie das Evangelium gehört. Und deshalb sendet Gott auch heute, deshalb dieser liebende, das liebende Herz Gottes schlägt auch heute mit jedem Schlag und sagt, wen soll ich senden? Wo seid ihr? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Dieser Text lehrt uns, dass das auf die Herzenshaltung ankommt. Da ist niemand zu jung, da ist niemand zu alt. Niemand ist zu alt, niemand ist zu gebildet oder zu ungebildet, um sein Bote zu sein. Niemand ist zu stark oder zu schwach. Gott sucht auch nicht nach den perfekten, fehlerfreien Menschen, sondern auf das Herz kommt es an. Und das ist so spannend zu sehen, wie kreativ Gott ist, was Gott gebrauchen kann. Manchmal aus nichts, manchmal das Wenige, was wir haben, wenn wir ihm das anvertrauen. Wir kennen da auch Beispiele aus der Bibel. Gott macht Großes daraus. Es kommt nicht auf unsere Fähigkeiten an, nicht auf das, was wir können. Ich habe heute mitgebracht die Liste unserer Missionare bei To All Nations. Ja? Ihr kennt das, das hängt bei uns im Flur auch aus. Und hier sind 140 Missionare, haben wir ausgesandt. Hier sind nicht alle drauf, weil einige unserer Missionare arbeiten in gefährlichen Ländern. Die haben wir hier dann nicht drauf genommen. Aber in der Regel, insgesamt haben wir 140 Missionare. Und wenn ich sie so durchgehe, dann ist mein Eindruck, dass die meisten von ihnen gar nicht Prediger, Evangelisten in dem Sinne, also als Prediger und auch nicht Pastoren oder Gemeindeleiter sind, sondern sie sind aber alle Zeugen Gottes und sie sind Gesandte Gottes, sie sind Missionare. Ich möchte das nur als Beispiel heute hier verwenden. Also Gott kann jeden gebrauchen. Wir denken bei Missionaren, wenn wir Missionare Gottes sind, dann denken wir oft, okay, ich muss gut predigen können oder ich muss dieses oder jenes können. Ja. Mission ist Teamarbeit. Hinter jedem unserer 140 Mitarbeiter, die hier sind, stehen in der Regel 20 bis 35 Einzelspender. Wenn man 20 nimmt, ja, 20 mal 140, da sind wir schon bei 2800 Personen, die das möglich machen, diese Arbeit. Und das sind in der Regel Beter, das sind Spender, die dahinter stehen. Wenn wir, ich habe mal durchgeguckt, unter diesen 140 Missionaren stehen 70 Gemeinden ungefähr. Einige Missionaren haben mehrere Gemeinden, ja, die hinter ihnen stehen. Also bei uns zum Beispiel ist das so, ihr als Gemeinde in Beul oder und unsere Gemeinde in Schloss Holte-Stukenbrock, die unterstützt uns nach wie vor. Letzten Sonntag war ich dort und habe dort dieselbe Predigt gehalten, auch mit Abstand und viele per Livestream und so weiter. Das ist auch eine Gemeinde, die hinter uns steht. Und so kenne ich bei uns Missionare, die 3, 4 Gemeinden haben, die hinter ihnen stehen. Wenn ich 70 Gemeinden nehme, wir sind ja eine recht kleine Gemeinde. Wir haben Gemeinden, die 1000 und mehr Mitglieder haben oder viele haben 500, 600 Mitglieder. Wenn ich mal einen Durchschnitt von 300 Mitgliedern nehme, 70 mal 300, da bin ich nochmal bei 17.500. Wenn ich dieses addiere mit den Einzelspendern, dann habe ich ungefähr 20.000 Personen. Ein Heer von 20.000 Personen, die hinter diesen Missionaren stehen. Das, was diese einzelnen Personen tun, ist nicht weniger wichtig, als was diese Personen tun, diese Missionare tun, die vielleicht in Afrika sind, in Brasilien oder in Haiti oder wo auch immer. Jeder braucht eine Berufung. Und jeder weiß, ich tue das, wozu Gott mich berufen hat, was er mir an Möglichkeiten gegeben hat. Wir können diesen Dienst in der Ferne nur tun, weil wir ein Heer von Betern und Unterstützern haben. Die wichtigste Arbeit, die wir im Reich Gottes tun, als Boten Gottes tun, ist nicht die auf der Kanzel und nicht die auf der Bühne, sondern die wichtigste Arbeit ist die auf den Knien im verschlossenen Kämmerchen. Geistliche Siege, geistliche Erfolge werden nicht auf der Kanzel entschieden, sondern auf den Knien und im Gebet. Und deshalb werde ich nicht müde, werden wir nicht müde, von Gemeinde zu reisen und Beter zu gewinnen. Und ich möchte an dieser Stelle heute auch Danke sagen. Ich weiß, auch hier gibt es Geschwister, die täglich für uns und für unseren Dienst beten. Und das sollten wir füreinander tun. Ja? Wir sind alle Missionare. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Weil das sind Menschen, die teilweise in ferne Länder gegangen sind. Die meisten von uns werden nicht diese Berufung haben. Aber wir alle haben die Berufung, Boten. Und diese Frage ist auch heute da: Wen soll ich senden? Vielleicht ins Gebet, regelmäßig. Vielleicht mit einem anderen unterstützen, anderer Möglichkeit unterstützen. Vielleicht aber auch ein Zeugnis in der Nachbarschaft sein, in der Familie. Ich weiß, viele von uns tun das. Und ich möchte heute auch ermutigen. Es ist bekannt, dass Mission teuer ist und dass es oft um Geld geht. Nach fast 15 Jahren Tätigkeit beim Missionswerk möchte ich aber festhalten, dass die größte Not nicht das Geld ist, sondern die größte Not sind von Gott berufene und hingegebene Mitarbeiter. Ja? Mitarbeiter, die ihren Platz gefunden haben im Reich Gottes, in der Mission Gottes, ja? In der Gemeinde Gottes. Das ist alles dasselbe. Gemeinde, Mission, das Reich Gottes. Und deshalb, denke ich, ist es wichtig, dass an jeder von uns seine Berufung erkennt, so wie Jesaja damals. Und das, was du vielleicht im Verborgenen tust, du würdest vielleicht noch nicht mal von Berufung reden, ist ein wichtiger Dienst. Und wenn du an dem Platz bist, wo Gott dich hingestellt hat, dann ist das genau das Richtige. Das Gleiche gilt für Gemeindedienste. Ja. Mission ohne Gemeinde ist genauso wenig Gottes Vision wie Gemeinde ohne Mission. Das hängt eng zusammen. Was ich deutlich sagen will: Gott beruft nicht nur für den Dienst am Ende der Welt, so wie unsere Missionare, sondern auch um hier in Deutschland den Dienst zu machen. Vielleicht ist das etwas mit den Kindern, eine Arbeit, vielleicht beten, vielleicht unterstützen, vielleicht mit den Nachbarn etwas tun. Gemeindearbeit sowie Missionsarbeit ist Teamarbeit. Nur gemeinsam sind wir stark. Drei Dinge möchte ich heute betonen anhand von diesem Text aus Jesaja Kapitel 6. Und es geht hier um Herz, um die Herzenshaltung, weil der Text das sagt: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und drei Dinge, die Gott hier deutlich macht: Das erste ist eine anbetende Herzenshaltung, das zweite eine demütige Herzenshaltung und das dritte eine gehorsame Herzenshaltung. Ich möchte die ersten vier Verse aus Jesaja 6 lesen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus war voll Rauch. Wie wir hier in Vers 1 lesen, geschah dieses im Jahr, als der König Usia starb. Das war im Jahr 739 vor Christus. Danach wurde sein Sohn Jotham König in Juda. In dieser Zeit erlebte Juda in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine Blütezeit. Es ging ihnen wirklich gut. Leider erstreckte sich dieser Aufschwung nicht auf das moralische und geistliche Leben des Volkes. Besonders Jerusalem war bekannt für Prachtliebe, für Genusssucht, für Leichtfertigkeit und heidnische Weltanschauung. Angesichts dieser Situation hatte Jesaja den Auftrag, zur Buße und zur Umkehr aufzurufen. Gott, der Allmächtige, sitzt von Ewigkeit zu Ewigkeit auf dem Thron, auf dem hohen und erhabenen Thron. Das war so von Ewigkeit her, das ist auch heute so und das bleibt auch für immer so, auch in Zeiten von Pandemie und Kriegen. Auch heute, wo so viel Unsicherheit, so viel Angst teilweise da ist, dürfen wir getrost wissen, Gott sitzt auf dem Thron, auf dem hohen Thron, auf dem Erhabenen. Ihm ist nichts entglitten. Und wie wir schon gehört haben, es ist nicht das erste Mal in der Weltgeschichte, dass sowas oder Ähnliches oder Schlimmeres geschehen ist. Deshalb haben wir Christen allen Grund, getrost und mutig und zuversichtlich zu sein. Also Gott war schon immer auf diesem hohen Thron. Die große Frage ist, wie du und ich, wie wir ihn sehen. Siehst du Gott auf den hohen Thron? Gott, nochmal zur Erinnerung, Gott sucht Menschen. Wen soll ich senden? Das ist die Frage, wenn wir das mal von hinten angehen. Vers 8 fragt er, wen soll ich senden? Und jetzt die erste Voraussetzung ist, er sucht nach Menschen mit einem anbetenden Herzen, die Gott wirklich auch auf dem Thron dort sehen. Und wir bemühen uns oft, Gott uns vorzustellen, wie Gott ist auf diesem hohen Thron. Und uns fällt das schwer. Er ist so anders. Er ist so unähnlich allem dem, was wir uns so vorstellen können. Wir sind in einer Welt von Materie, von Raum und Zeit und alles, was darüber ist, können wir oft uns gar nicht so richtig vorstellen. Uns fehlt schlicht und ergreifend die Vorstellungskraft und menschliche Worte reichen nicht aus, um seine Erhabenheit, seine Größe zu beschreiben. Beim Versuch, seine Majestät zu beschreiben, verstummt alle unsere Beredsamkeit. Das muss uns klar sein. Gott ist viel größer und erhabener, als unsere Sprache es ist. Und immer wenn ich versuche, Gott irgendwie in Worte irgendwie zu beschreiben, so merke ich, das gelingt mir nicht, das kann ich gar nicht. Ein Mann namens Aidan Toser, der das Buch Das Wesen Gottes geschrieben hat, schreibt so, Gott, den wir schauen müssen, ist nicht der Nützlichkeitsgott, der sich heute so großer Beliebtheit erfreut und auf die Aufmerksamkeit der Menschen und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht, weil er die Fähigkeit besitzt, ihnen die verschiedenen Unternehmungen Erfolg zu schenken und darum von allen, die etwas von ihm wollen, umschmeichelt wird. Der Gott, mit dem wir uns vertragen sollen, ist die himmlische Majestät. Gott, der allmächtige Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, der allein weise Gott und unser Heiland. Er ist es, der über dem Erdkreis thront, der die Eitelkeit der Menschenwerke sieht und weder sein Vertrauen auf Fürsten setzt, noch Könige um Rat fragt. Naturgemäß wird der Mensch nicht mit dieser Erkenntnis geboren und aufgezogen, sondern wir Menschen, wir lieben es selbst, auf dem Thron zu sitzen. Wir lieben es, dort das Sagen zu haben. Um aber ein brauchbarer Bote Gottes zu sein, muss ein Umdenken stattfinden, muss ein Regierungswechsel stattfinden. Vom König Ich zum König Gott. Gerade wir, die wir im frommen Umfeld aufgewachsen sind oder leben, wir kennen diese Formulierungen. Aber sind wir wirklich bereit, Gott bedingungslos das Sagen in unserem Leben zu geben? Bist du bereit, Gott völlig zu vertrauen, bedingungslos ihm zu vertrauen? Und dass alles und wirklich alles in deinem Leben zum Besten geschieht? Dieser Weg Gottes kann manchmal steil sein, steinig und hart, aber er hat immer ein herrliches Ziel. Uns wird nirgends in der Bibel versprochen, dass dieser Weg ein leichter Weg sein wird, aber uns wird immer eine sichere Ankunft versprochen und eine Belohnung, eine wunderbare, herrliche Belohnung. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, haben wir gelesen. Das bedeutet, Gott ist untadelig. Er ist vollkommen und absolut vertrauenswürdig. Tosa schreibt weiter in seinem Buch: Gottes Heiligkeit ist keine unendliche Verbesserung des Besten, das wir kennen. Uns ist etwas der göttlichen Heiligkeit Ähnliches gar nicht bekannt. Sie ist etwas ganz Besonderes, einzigartig, unnahbar, unbegreiflich und unerreichbar. Der natürliche Mensch ist blind dafür. Er fürchtet vielleicht Gottes Macht und bestaunt seine Weisheit, doch seine Heiligkeit kann er sich nicht einmal vorstellen. Nur der Geist des Heiligen kann dem menschlichen Geist die Erkenntnis des Heiligen vermitteln. Bevor wir uns selbst gesehen haben, so wie Jesaja das auch tut, wie Gott uns sieht, lassen wir uns nicht so leicht durch äußere Umstände aus der Ruhe bringen. Erst wenn unser bequemer Lebensstil bedroht ist, werden wir aktiv. Wir haben es gelernt, mit Unheiligkeit zu leben und sind so weit gekommen, es als etwas ganz Natürliches und Alltägliches zu betrachten. Aber Gott ist heilig und absolut vertrauenswürdig. Er hasst die Sünde, weil sie Leben zerstört und weil sie Tod zur Folge hat. Gott aber liebt das Leben und ist absolut gut. Gott ist heilig und deshalb hasst er die Sünde. Vertraust du ihm, dass er dich immer gut führen wird? Das ist Anbetung. Darin äußert sich ein anbetendes Herz, dass wir Gott bedingungslos vertrauen. Eines der schönsten Aufgaben, die ich habe beim Missionswerk, ist die Berufungsgeschichten dieser Mitarbeiter. Von diesen 140 Mitarbeitern, von den meisten von ihnen, habe ich die Berufungsgeschichten gehört. Das ist eines der schönsten Aufgaben. Wisst ihr, einmal das zu hören, aber dann auch zu sehen, wie Gott sie befähigt, wie Gott sie durchträgt, wie Gott sie gebraucht, zu sehen, das ist eine wunderbare Aufgabe. Gott beruft, und das ist Anbetung. Viele Fragen sind ungeklärt, wenn man nach Haiti geht, wenn man nach Malawi geht. Viele Sorgen, viele, aber da braucht man ganz, ganz viel Gottvertrauen. Und sie beweisen das oft, ja. Und dann zu sehen, wie Gott zu seinen Verheißungen steht, wie gesagt, nicht immer leicht, oft sehr schwer, sehr herausfordernd, aber Gott segnet es. Gott sucht nach Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist auf dem Thron. Gott auf dem hohen, erhabenen Thron. Und er sucht auch heute, wen soll ich senden? Gott hat für dich und für mich Aufgaben. Er möchte, dass wir seine Boten sind. Die einen mit Worten, die anderen mit Taten. Ganz verschiedene Aufgaben. So wie Gott dich begabt hat. Aber eines der wichtigsten Voraussetzungen, wie siehst du Gott? Ist Gott für dich jemand, der auf dem Thron sitzt, der heilig ist, der allmächtig ist? Kannst du ihm vertrauen? Die zweite Voraussetzung ist eine demütige Haltung. Wir lesen ab Vers 5, da sprach ich, Jesaja sagt das, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Jesaja erlebt diese Begegnung mit Gott, mit diesem Gott auf dem hohen Thron. Ja. Und hier trifft ihn das wie ein Blitz. Er fühlt sich wie erschlagen und er bittet quasi Gott in Todesangst, weh mir, ich vergehe. Wir erleben das heute in unserer modernen Zeit oft so, auch in unseren evangelikalen Gemeinden. Wenn wir von Anbetung reden, dann denken wir an gutes Gefühl, dann denken wir an schöne Lieder. Ja, das gehört auch dazu. Aber Anbetung und Dienst aus der Begegnung mit dem Herrn hat auch etwas anderes. Wenn wir durch die Bibel gehen, egal ob es Daniel ist, ob es Mose damals vor dem brennenden Busch, dann waren das Menschen, die vor Gott erschreckt sind. Von Jesaja lesen wir, er war in Todesangst. Wenn wir Menschen Gott begegnen, ist, glaube ich, diese Reaktion, Herr, wie kann ich vor dir bestehen? Ein Blick in mir selbst. Stelle ich fest, ich habe keine Chance. Ich, sündiger Mensch, ich vergehe. Ich kann nicht. Selbsterkenntnis kommt immer aus der Gotteserkenntnis. Wenn wir Gott begegnen und dieser Dienst der Verkündigung, dieser Dienst Gottes, im Reich Gottes, muss immer aus der Begegnung mit Gott stattfinden. Jesaja wird deutlich, wie wahrscheinlich nie zuvor, Sünde ist Realität in meinem Leben. Wie soll aus diesem Mund eine heilbringende Botschaft kommen? Wie soll aus diesem Herzen, aus diesem sündigen, unreinen Herzen, ein geheiligtes Leben und geheiligte Taten kommen? Jesaja leugnet nicht die Realität der Sünde in seinem Leben, sondern er sagt, es tut mir leid. Er demütigt sich, er tut Buße. Wisst ihr, und dann komme ich zu dieser gewaltigen Aussage, und dann ist Sünde für Gott kein Problem. Dann ist Sünde für Gott kein Problem. Ich kenne das aus meinem Leben, dass Sünde mich oft lähmt, zurückhält, entmutigt und mich von meiner Berufung abhält. Aber immer dann, wenn ich mit der Sünde sie nicht verberge, leugne, sondern zu Gott komme, dann ist Sünde für Gott kein Problem. Und das ist die gute Nachricht. Sünde ist für Gott kein Problem. Der Engel holt eine heiße Kohle vom Altar. Der Altar ist ein Ort, wo stellvertretendes Opfer gebracht wurde zur Sühnung und Vergebung der Sünde. Für uns heute ist es das Kreuz. Jesus ist stellvertretend für dich und für mich an diesem Kreuz gestorben und hat das Problem der Sünde geklärt. Also Sünde darf dich von deiner Berufung nicht mehr abhalten. Sünde sollte nicht geleugnet werden, sondern sollte zum Kreuz gebracht werden. Und zwar nicht nur einmal im Leben, ja, einmal. Es gibt diesen Einmal-Moment, wo wir die Wiedergeburt erleben, wo wir unsere Sünden zum Kreuz, zu Jesus bringen. Und Jesus schenkt uns ein neues Herz und ein neues Leben. Aber die Realität ist auch die, dass wir immer und immer wieder, egal wie lange wir in der Nachfolge sind und im Dienst sind, immer und immer wieder müssen wir zu diesem Kreuz kommen und unsere Sünden dort abladen. Das ist mir neu groß und wichtig geworden. Sünde ist für Gott und auch für unsere Berufung kein Problem, weil Jesus die Lösung dafür geschaffen hat. Ich glaube, dass die Realität der Sünde in unserem Leben oft uns abhält. Und deshalb sollten wir uns heute neu daran erinnern. Das braucht ein demütiges Herz. Das hat etwas mit unserem Stolz zu tun, dass wir uns dann nicht überwinden können. Und irgendwann mal dann kommen wir uns vielleicht auch selbst so dumm vor, immer wieder mit derselben zu Gott zu kommen. Nein, immer und immer wieder dürfen wir die Sünde vor Gott bringen. Wenn das bei dir so ist, dann eile zum Kreuz und lege all deine Sünden dort nieder und nimm die Vergebung an. Martin Luther sagte einmal, wenn ich auf mich selbst schaue, weiß ich nicht, wie ich gerettet werden kann. Wenn ich aber auf Christus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Der hat es begriffen. Und darum geht es auch heute. Während wir Gott als die Majestät anbeten und fortwährend mit einem demütigen, bußfertigen Herzen unser Leben führen, ist es wichtig, dass wir bereit sind, Gottes Ruf zu folgen. Egal was es sein mag, ob es ein Dienst mit den Kindern im Kindergottesdienst vielleicht ist, was du vielleicht als einen unscheinbaren Dienst hältst, ist es aber nicht. Es ist ein wertvoller Dienst. Vielleicht die Anbetungszeit in der Gemeinde leiten, vielleicht aber Putzen der Gemeinderäume, ein Dienst am notleidenden Nachbar oder spenden oder beten oder gehen nach Afrika, ans Ende der Welt, um dort den Ärmsten der Armen zu dienen. Wichtig ist, dass wir gehorsam sind, dass wir bereit sind zu gehen. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, zu einem gehorsamen Herzen. Gehorsamen Herzen. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er es sprach. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Gott wird niemals dich zu etwas überreden. Er wird niemals manipulieren. Manipulation gehört zum Teufel, nicht zu Gott. Teufel manipuliert, so wie die Werbung, wie wir sie heute kennen. Ja? Die nimmt auf nichts Rücksicht, auf keine Grenzen. Da wird einfach nur manipuliert. Gott manipuliert nicht. Gott zwingt auch nicht. Ein solches Gottesbild ist mit dem heiligen Gott der Bibel nicht zu vereinbaren. Du musst wollen. Unsere Erfahrung mit allen unseren Missionaren ist die, wenn sie erst diesen Ruf Gottes gehört haben, können wir sie nicht mehr halten. Das ist eines unserer schwierigsten Aufgaben, zu sagen, Leute, nein, nicht so eilig, nicht so schnell, erst Vorbereitung, erst mit der Gemeinde reden, erst die Gemeinde noch gewinnen dafür. Und sie wollen immer sofort morgen raus. Ne? Wenn wir sie erstmal den Ruf Gottes gehört haben, dann können wir sie nicht mehr halten. Das Positive ist, das ist die Leidenschaft. Sie gehen ja oft in gefährliche Länder. Ne? Und normalerweise müsste man Angst haben. Normalerweise müsste man sagen, nein, ja, das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ich habe sie besucht in Haiti, in Afrika, in gefährlichen Situationen. Und sie sind dort nicht, sie halten es nicht einfach irgendwie aus, sondern sie sind gerne dort. Gott gibt das. Bei Gott sind Prinzipien wie Freiwilligkeit, Leidenschaft und Hingabe ganz wichtig. Dieser kleine Satz, hier bin ich, sende mich, hat so einen großen Inhalt. Um das sagen zu können, muss ganz viel Gottvertrauen da sein. Und das ist Anbetung. Dass ich weiß, Gott, du hast alles unter Kontrolle. Ich vertraue dir. Keine Fragen mehr, keine Bedingungen, keine Zweifel. Vertrauen. Jesaja war verheiratet, lesen wir an einer anderen Stelle. Er hatte zwei Söhne, vielleicht auch mehr, aber von zwei Söhnen lesen wir. Aber er wusste, wenn Gott ruft, hat er an alle und an alles gedacht. In diesem kleinen Satz, hier bin ich, sende mich, ist noch ein anderer Aspekt enthalten. Das bedeutet, wenn ich diesen Satz sage, hier bin ich, sende mich, bedeutet das auch, mach aus mir etwas, was du gebrauchen kannst. Wir sind von Natur aus nicht gerade ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes, ein brauchbares Gefäß. Ich habe wahrscheinlich das hier schon mal erzählt, ich gehe davon aus, aber ich möchte es trotzdem heute noch mal erzählen, weil das sehr gut hierhin passt. Als meine Frau und ich 1985 heirateten, hatten wir ein Wunschlied. Wir beide hatten ein Wunschlied, das auf unserer Hochzeit gesungen werden sollte. Und zwar das Lied, wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch du mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir. Drum vollende dein Werk in mir. Unsere gemeinsame Sehnsucht war es, brauchbar in Gottes Hand zu sein. Was wir damals nicht ahnten, dass das nicht nur Freude mit sich bringen wird, sondern auch Leid. Obwohl dieses Lied ja sehr deutlich sagt, ob durch Freude oder Leid. Wahrscheinlich haben wir nur die Freude gesehen, ja, und das Leid irgendwie ignoriert. Aber Gott arbeitet, zur Strategie Gottes gehört Leid. 1. Petrus 1, 6 und 7, da lesen wir, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Petrus bringt hier das Bild von dem Goldschmied, Nachdem dieses Gold in unglaublicher Hitze geschmolzen ist, kommen die unreinen Metalle, die sich im Gold verbergen, zum Vorschein. Sie schwimmen dann an der Oberfläche. Der Goldschmied nimmt eine Kehle, um diese Unreinheiten abzuschöpfen. Ist dieser Prozess beendet, wird das Gold wieder gekühlt. Und dann, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, nimmt der Goldschmied das Gold und wiederholt diesen Vorgang und erhitzt wieder und schöpft wieder die Unreinheiten ab. Und das tut er so lange, so sagt man, bis er hineinschaut und sein Gesicht erkennen kann. Und ich denke, das ist ein schönes Bild, ja, dass Jesus in uns zu erkennen ist. Ja. Und insofern gehört auch Leid, gehören Herausforderungen zu unserem Leben. Wenn ich diesen Satz sage, hier bin ich, sende mich, heißt das, ich bin bereit, dass Gott an mir arbeitet, dass Gott mich läutert, dass Gott mein Herz brauchbar macht. Und das bedeutet, dass wir bereit sind, in der Schule Gottes zu sein. Wenn wir sagen, hier bin ich, sende mich, dann bedeutet das, ich bin bereit, in der Schule Gottes zu sein, ich bin bereit, in der Schmiede Gottes zu sein. Ich möchte schließen, ich hoffe, dass Gott dir heute in einer besonderen Weise begegnet ist. Und du hast diesen heiligen Gott auf einem hohen und erhabenen Thron neu wahrgenommen. Auch wenn du, vielleicht ist jemand da, der noch keine persönliche Hingabe zu Gott erlebt hat, möchte heute im Namen Jesu einladen, so wie Jesaja, zu bekennen, hier bin ich's. Oder wehe mir, ich vergehe. Ja? Wenn das heute vielleicht deine erste Begegnung ist, dann kannst du heute diesen Schritt machen. Gott will dich gebrauchen. Gott will auch dich, egal wie viel Sünden da sind. Gott will dir vergeben. Er wartet da schon lange darauf. Und er will dich senden. Er will dich berufen. Vielleicht bist du aber schon lange ein Kind Gottes. Und dir ist heute klar geworden, Gott meint dich. So möchte ich dich ermutigen. Vertraue Gott von ganzem Herzen. Und gehe gezielte Schritte. Sprich darüber mit dem Herrn. Und es sind auch andere Menschen da. Wir sind gerne da, mit dir darüber zu reden. Meine Frage heute an dich, hörst du die Stimme des Herrn, wie er zu dir spricht? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Gott hält Ausschau nach Menschen mit einem anbetenden, einem demütigen, deinem bereitwilligen, gehorsamen Herzen. Es ist ein Riesenprivileg, diesem erhabenen, allmächtigen und heiligen Gott zu dienen. Ich möchte dich ermutigen, seinem Ruf zu folgen. Wir denken oft daran, ja, in der Zukunft, irgendwann mal wird mir das klar werden, was. Nein, Gott redet heute und jetzt. Und Gott will, dass du einfach den nächsten Schritt machst. Was danach kommt, wissen wir nicht. Aber Gott wird dir klar machen, was der nächste Schritt ist. Gott segne dich und uns alle dabei. Amen.